Herzlich willkommen zu unserer einmaligen Podcast-Folge im Rahmen des Masterstudiums an der HSG im Modul Die nachhaltigen Entwicklungsziele der UN-Agenda, die Welt und den Markt retten. Mein Name ist Emre Bakis und gemeinsam mit meinen Mitstudierenden Konstantin Malt, Leander Putz und Lars Holstein freue ich mich sehr, heute Noemi Rohm, Head of Sustainability bei der Zülke Group, bei uns begrüßen zu dürfen. Uns interessiert insbesondere, wie die Zülke Group die Sustainable Development Goals intern und extern in der Praxis umsetzt und welche Herausforderungen und Chancen dabei bestehen. Also wir wollen verstehen, was funktioniert, wo die Grenzen liegen und was die Zukunft der Sustainable Development Goals insbesondere in der Unternehmenspraxis sein könnte. Dazu orientiert sich der Podcast an 5 vordefinierten Leitfragen, aufgrund derer noch Bedarf weitere anknüpfende Fragen gestellt werden. Also hallo Noemi, vielen Dank, schön, dass du die Zeit nimmst für uns. Magst du dich kurz vorstellen und uns erzählen, was deine Aufgaben bei Zülke beinhalten?
Ja, sehr gerne, freut mich hier zu sein. Danke vielmals für die Einladung. Wie gesagt, mein Name ist Noemi Rohm, ich bin seit etwa 6 Jahren bei Zülke. Zülke ist ein Transformationspartner für verschiedenste Unternehmen in verschiedenen Industrien. Wir machen alles von der Hardware der Kaffeemaschine bis hin zur App in der Softwareentwicklung und von der Strategie bis hin zur Implementierung. Meine Rolle ist im Consulting-Arm dieses Unternehmens. Das ist ursprünglich ein Engineering- und Innovationspartner und immer mehr gelangen wir nun als Transformationspartner auf den Markt. Und da bin ich tätig im Business-Teil. Ich habe zwar Ingenieurwesen studiert, aber bin eigentlich seit meinem ersten Berufseinstieg mehr in der Beratung und im Business, sondern an der Schnittstelle zwischen Business und Technologie unterwegs. Ich sage immer, wir stellen sicher, dass wir das richtige Problem lösen, bevor die Ingenieure dann das Problem richtig lösen. Also zuerst oftmals einen Schritt zurück machen, um zu sehen, lohnt sich das wirklich, was genau wollen wir lösen? Braucht es das? Gibt es schon eine Lösung auf dem Markt, bevor wir das Rad neu erfinden? Und dann oftmals die Strategieentwicklung, die Transformationsbegleitung, alles dann wirklich so ein bisschen von der business-strategischen Seite zu begleiten. Ich bin deshalb eigentlich nicht mit dem Hut Nachhaltigkeit für unsere Firma unterwegs, sondern ich bin mit dem Hut, wie können wir Unternehmen helfen, nachhaltiger zu werden oder in die Transformation hin in die Nachhaltigkeit einzubeziehen, wenn sie sich weiterentwickeln. Also dort bin ich tätig. Und da spielen natürlich die Nachhaltigkeitsziele auch eine Rolle, aber oftmals viel mehr aus Kundensicht. Also wir haben andere Leute, die bei uns intern die Nachhaltigkeit von uns selbst verantworten, die die Ziele setzen für unsere Firma, die die Maßnahmen entwickeln. Und da bin ich natürlich schon nahe dabei, aber das ist nicht meine Verantwortung, sondern ich bin wirklich am Markt und versuche auch herauszufinden, wie können wir helfen oder welche Art von Beratung braucht es da am Markt, um dem Sinne nachhaltige Innovation voranzubringen.
Was gibt es da für so Projekte, einfach beispielhaft im Bereich Nachhaltigkeit?
Das kann sein, zum Beispiel haben wir einer Bank geholfen, weil sie gesagt hat, wir haben uns selbst Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Wir wollen unsere Ziele erreichen, wissen nicht so recht, wo wir jetzt anfangen sollen und wo die größten Hebel sind für uns als Bank. Und dann haben wir in unserem ersten Schritt mal herausgeschält, welches die größten Bereiche sind. Und unter anderem sind die Hypotheken, die die Bank vergibt, ein großer Hebel. Dann haben wir die Bank begleitet, herauszufinden, wie man jetzt diese Hypotheken mit einem geringeren CO2-Abdruck verbinden oder verknüpfen kann. Und haben dann mal gemappt und geschaut, ja, wem vergeben sie überhaupt Hypotheken? Welche Arten von Heizungen sind in diesen Häusern? Und wie können wir Anreize setzen, dass wenn ein Kunde ein altes Gebäude hat mit einer Ölheizung, dass sie dann diese Ölheizung saniert oder ersetzt mit einer erneuerbaren Energiequelle und dann allenfalls sogar mit einem Produkt der Bank verknüpfen könnte, das nachhaltiger ist.
Würdest du sagen, haben sich diese Projekte über die Jahre verändert?
Ja, also das hat sich schon verändert, aber es hat sich auch nicht so oft verändert. Also im Moment, der Treiber der Regulatoren hat sich for sure verändert. Also hat sich ganz klar verändert, dass da stärker regulatorische Vorschriften als Treiber dienen. Aber nehmen wir physische Produkte oder auch Produkte, die Strom verbrauchen. da gab es schon immer einen Anreiz, das Stromkonsum möglichst gering zu halten, weil das kostet. Je weniger Standby-Energie verbraucht wird, desto günstiger ist das. Dasselbe gilt für physische Produkte. Wenn wir weniger Material brauchen, ist es einfacher in der Herstellung, braucht weniger Material, weniger Arbeitsschritte, kommt es günstiger. Also überall dort, wo der Faktor Geld eine Rolle spielt, ist es wie schon lange so, dass man die Nachhaltigkeit eine Art und Weise mitdenkt. Ich denke, zwischenzeitlich hat es wie ein Segment ergeben, das Nachhaltigkeit schätzt und auch bereit ist, dafür zu zahlen. Im Moment ist sehr ungewiss, wie sich das entwickelt mit all den politischen Entwicklungen, die im Moment da sind, vor allem auch aus den USA kommen. Das hat einen Einfluss. Und das ist schon die Frage, wie wird das sich auf das Konsumverhalten der Personen auswirken. Also da merkt man schon, einerseits wollen die Leute mehr Transparenz. Das ist auch einfacher, weil wir mehr Daten sammeln. Wir können diese Daten aufbereiten und die Konsumenten, wie auch der Regulator, wie auch die die Geldgeber, die fordern mehr Transparenz aus gesetzlicher, aber auch aus anderen Gründen. Und das ist ja in dem Sinne eigentlich Nachhaltigkeit, dass man aufzeigt und diese Transparenz schafft. Das ist ja ein wesentlicher Teil der Nachhaltigkeit.
Ich würde dann mal einsteigen in unsere erste Leitfrage. Einfach nochmal einen Schritt zurück. Wir haben jetzt gerade schon viel über diese Kundenprojekte bei Zülke geredet. In der ersten Frage wollen wir uns auf die Strategie von Zülke selbst einmal konzentrieren. Wie implementiert Zülke diese Sustainable Goals in ihre Geschäftsmodelle?
Wir sind sehr der Nachhaltigkeit verpflichtet und wir finden, wir wollen einen Beitrag leisten oder wir müssen auch einen Beitrag leisten. Aber wir sehen auch eine große Chance in der Nachhaltigkeit. Und deshalb ist es ein großes Thema für uns, sowohl in der Vision als auch in der Mission des Unternehmens ist es stark verankert. Und natürlich danach auch in der Strategie, die wir im Moment haben, wir 6 Pfeiler, die unsere Strategie definiert und dort spielt die Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle. Aber das Wort Nachhaltigkeit ist für viele auch sehr schwierig zu greifen. Was heißt denn das überhaupt? Was meinen wir damit? Und geht es jetzt darum, diese Recycling-Bins in den Sitzungszimmer hinzustellen? Oder müssen wir vegane Menüs in der Cafeteria haben? Und da gehen die Meinungen und die Ideen der Personen auch sehr stark auseinander. Und da ist viel Aufklärungsarbeit nötig. Wir haben die SDGs auch angeschaut. Vor ein paar Jahren haben wir mit denen angefangen zu arbeiten, seitdem wir mit der UN Global Compact zusammenarbeiten. Und da haben wir zuerst auf 2 Ziele primär fokussiert. Das 3 und 13 sind es, glaube ich, und das andere ist die Gesundheitsthemen, die für uns sehr wichtig sind. Wenn ich ehrlich bin, ist es wichtig und richtig, und ich denke aber, alle Themen, die sind sehr breit, oder diese SDGs, die decken eigentlich fast alles ab. Und ich habe auch viel intern mit diesen Themen gearbeitet und die ist auch spannend, mit Leuten, die nicht aus der Nachhaltigkeit über diese Goals zu sprechen, weil die sagen immer, ja, wenn das Wichtigste ist der ökonomische Beitrag, wie wenn die Firma nicht überlebt, dann haben sie keinen Impact auf alle anderen. Ich kann das sehr gut nachvollziehen. Oder? Für mich ist es relativ schwierig, diese wirklich alltagstauglich, die Ziele wirklich alltagstauglich zu nutzen. Ich finde sie super und ich finde sie auch sehr wichtig, aber es braucht eine große Übersetzung, wie sie für den Alltag wirklich brauchbar sind. Für uns, wir sind ein Beratungsunternehmen, aber wir haben natürlich unsere eigenen Ziele auch gesetzt. Wie können wir unseren Stromverbrauch reduzieren? Wie können wir unseren Elektrizitätsverbrauch reduzieren? Haben wir Ziele gesetzt und wir haben einen Maßnahmenplan und wir schauen darauf, was wir tun können. Also das sind Dinge, die wir tun, aber unser größter Impact oder unser größter Hebel ist wirklich, was können wir für unsere Kunden tun? Und welche Arten von Produkten empfehlen wir ihnen? Welche Arten von Entscheidungen helfen wir ihnen zu fällen? Etc. Also das ist dort, wo unser Hebel am größten ist. Gute Leitgedanke, die SDGs, aber es ist jetzt nicht so, dass das im Alltag unser Tun und Handeln definiert per SDGs. Aber die Nachhaltigkeit in der Innovation ist schon sehr wichtig für uns, Impact.
Vielen Dank. Ich glaube, ich würde dann zur Leitfrage 2 übergehen. Der Wirken der SDGs in der Praxis. Ich glaube, davon haben wir auch schon einiges jetzt aufgegriffen und gehört. Wie ist das denn jetzt? Also wir haben jetzt viel über diese Kundenprojekte gesprochen und sie versuchen immer, da Impact zu erzeugen, aber ist das, also entsteht dann da auch Impact?
Das ist schon eine berechtigte Frage. Ich bin dann wo ich diese Rolle neu angenommen habe, bin ich intern gegangen und habe gesagt, ja, es gibt bei uns einfach nichts mehr anderes. Jeder Kunde, der bei uns bestellt, kriegt nur nachhaltige Projekte, weil wir jede Entscheidung so treffen, dass sie am nachhaltigsten ist, oder? Das ist so meine Vision, der Idealzustand wäre, wenn immer wir im Spiel sind, dann gibt's die nachhaltigste Lösung. Und dann sind sie intern gekommen und gesagt, ja, schön und gut, aber was ist, wenn der Kunde nicht will? Wer ist denn bereit dafür, diese extra Leistung zu bezahlen? Wer will denn diese Analyse fahren, was die wirklich nachhaltigen Materialien sind? Wenn der Kunde nicht bereit ist, dafür zu zahlen, dann können wir das ja nicht jedes Mal machen, weil dann gehen wir am Schluss out of business, oder? Und ich glaube, das ist die Krux und die Frage der Wirtschaft. Wo sind die Anreize, oder? Wo sind die Anreize, dass man diesen extra Schritt macht, wirklich sinnvolle Entscheide zu fällen? Wir haben das Know-how, wir haben die Skills und wir können das. Aber wenn es nicht gefragt ist, dann können wir uns das auch nicht leisten, jedes Mal zu tun. Und das ist das, was ich am schwierigsten finde im Moment an der Wirtschaft oder an der Business-Situation. Oder? Das ist eigentlich, das Wissen ist da. Die Datenpunkte sind da. Wir sind eigentlich bereit, die Entscheide sinnvoll zu fällen. Wir wissen, die Urgency ist da, wir müssen handeln. Aber wer ist am Schluss bereit, diese Kosten, die im Moment entstehen, zu zahlen? Und wie können wir die Anreize so setzen, dass zum Beispiel die Energie, die am wenigsten Carbon Impact hat, die günstigste Energie ist? Wenn das am günstigsten ist, dann wird jeder das nehmen. Und es ist so viel Subventionen im Spiel im Moment, oder? Die Regierungen aller Nationen subventionieren so viel, unter anderem auch die Ölindustrie. Und wenn man diese Anreize anders setzen könnte, dann glaube ich, hätten wir viel einen größeren Hebel, wie diese Ziele zu setzen, die nett sind und sie sind gut und sie sind wichtig. Aber am Schluss wird so gehandelt dort, wo das Geld fließt. Diese Krux müssen wir irgendwie lösen, weil ja, am Schluss sind alle unter Druck, oder? Auch unsere Kunden sind unter Druck und sagen, ja, Nachhaltigkeit ist nett und gut, aber können wir uns im Moment nicht leisten. Und dann ist viel Aufklärungsarbeit eben dabei, um zu sagen, es kostet nicht mehr. Es ist nicht so, dass alles mehr kostet. Es gibt genügend, wir nennen sie low-hanging fruits, oder was einfach möglich ist, umzusetzen, eben einfaches Standby auszuschalten. Das ist einfach Win-Win-Win, oder? Und das lohnt sich.
Danke, Naomi. Dann denke ich, können wir zur Leitfrage 3 übergehen. Der Einfluss geopolitischer Veränderungen, du hast schon erwähnt, die Schwierigkeiten, die aktuell bestehen. Jetzt konkret, welche Auswirkungen haben aktuelle Krisen, wie beispielsweise eben geopolitische Spannungen, die Klimakrise? Also der Einfluss auf die Umsetzung der SDGs in der Unternehmenspraxis, deiner Meinung nach?
Klar ist, wenn es die Krisen oder Abhängigkeiten reduzieren, wie jetzt im Fall von der Ukraine, das haben wir schon gesehen, oder dass Leute dann eher auf lokale Lösungen zurückgehen oder wieder versuchen, eben Abhängigkeiten in der Supply Chain zu reduzieren und dort zum Beispiel auf Diversität zu setzen oder auch auf mehr Transparenz. Und das ist ja wieder im Sinne der Nachhaltigkeit. Also ich glaube, dort, ehrlich gesagt, hat Einfluss, dass man besser hinschaut. Und es ist immer gut, wenn man genauer hinschaut, weil dann lernt man erstens, wo die Kostentreiber sind, aber auch, wo die Treiber sind, wo eben vielleicht gewisse Risiken mit sich bringen. Und ich versuche wirklich, die Nachhaltigkeit in dem Sinne auch als Risiko hinzusehen. Oder wenn man sagt, Nachhaltigkeit ist ein Faktor, das als Chance oder als Risiko gesehen wird und nicht als separates Element für den Nachhaltigkeitsbericht, sondern wirklich integriert in die Unternehmenspraxis. Also es hat klar oder auch auf die Regulatorien hat es einen Einfluss. Und jetzt haben wir gesehen mit der Anpassung im CSRD in Europa. Auch das kann man aus zwei Brillen sehen. Ich glaube echt, es ist auch ein Mehrwert. Das hat auch Vorteile, dass die Regulierungen angepasst wurden. Die CSRD ist eine enorme Bürde für KMUs. Da waren extrem viele Reporting-Vorgaben, die fast unmöglich waren für die kleineren Unternehmen. Und wir wollen ja nicht Reporting for the sake of Reporting, sondern wir wollen Reporting, dass sie was ändern und dass sie ihre Handlungen anpassen und dass sie nachhaltiger werden im Tun und nicht einfach für den Bericht. Und deshalb glaube ich schon, es ist eine Chance auch für die Innovation, wenn es nicht ein, wie sagen wir, wenn Nachhaltigkeit nicht im CFO oder im Compliance endet, sondern wenn es im R&D und der Innovation umgemünzt wird. Ich glaube, dann sind die Hebel einfach bedeutend größer. Und deshalb sehe ich da wirklich auch eine Chance, wenn man sagt, es gibt jetzt weniger Administration, ihr könnt jetzt so den Fokus mehr auf die Innovation setzen oder diese Daten, die schon gesammelt wurden, nutzt die doch, um wirklich einen Impact, um eure Produkte zu verbessern, um die Supply Chain abzusichern. Das ist eine große Chance auch wirklich, wenn es in die Umsetzung geht. Es hat einen großen Einfluss, die Politik hat einen Einfluss, aber es braucht immer beides. Es braucht die Regulatorin, aber es braucht auch den Treiber aus der Innovation, um dort eben, wie gesagt, wie habt ihr vorher erwähnt, neue Materialien, neue Produkte, neue Use Cases anzuwenden, die am Schluss wirklich, am Schluss muss es der Kunde wollen, oder am Schluss der Endkunde muss am Schluss bereit sein und das cool finden, das gut finden und die Vorteile sehen, oder? Und wenn wir das nicht schaffen, dann nützt die beste Regulierung nichts, weil dann ist es einfach immer nur Compliance.
Vielen Dank. Und siehst du jetzt in Bezug auf die geopolitischen Veränderungen, siehst du eine Gefahr, Noemi, dass dass Nachhaltigkeitsziele angesichts der wirtschaftlichen und politischen Herausforderungen zurückgestellt werden? Also erlebst du da eine Veränderung jetzt?
Ja, das sehen wir schon. Aber wiederum, es kommt darauf an, wo der Treiber herkommt. Oder der Treiber kommt vielleicht aus einer anderen Ecke. Vor 3 Jahren gab es eine Nachhaltigkeitsabteilung, die Geld zur Verfügung hatte und die irgendwie die Möglichkeit hatte, Entscheidungen mitzugestalten, mitzufällen. Da hat man Departments gebaut in den mittel- bis größeren Unternehmen, hat die gestafft, equipped und denen Budgettöpfe gegeben und gesagt, hey, schaut mal, was können wir machen, um die Nachhaltigkeit in unserer Firma zu verbessern. Und dann gab es immer mehr Leute, die angestellt wurden, die ganz viele Daten, die herumrannten in allen Unternehmen. Und was wir vor allem sehen dort, ist, dass es extreme Silos sind, oder? Das R&D-Department macht irgendetwas im Bereich Nachhaltigkeit und irgendwie die Compliance hat irgendwelche anderen Risikoelemente, die sie anschauen. Dann gibt's im HR das Thema Diversität und andere Entscheide, die dort gefällt werden. Aber es gibt überall so ein bisschen Berührungspunkte mit Nachhaltigkeit und die Leute sprechen nicht miteinander. Das ist auch nichts Neues, das ist in den meisten Unternehmen so. Und im Nachhaltigkeitsbereich ist es einfach sehr visibel, oder? Man merkt, wie verschieden diese Silos unterwegs sind und dass da extrem viel verloren geht oder Verluste und Reibungen entstehen, die eigentlich dem Unternehmen mehr schaden als nützen. Das haben wir schon gesehen, wo wir mit den Nachhaltigkeitsunternehmen Abteilungen unterwegs sind. Die sehen in ganz, ganz viele Bereiche rein, eben müssen zum gewissermaßen auch gewisse Daten sammeln und es ist ein riesen Datenschatz. Jetzt abgenommen hat die Investitionsfreudigkeit aus der Brille Nachhaltigkeit. Also das hat abgenommen aus unserer Sicht. Was aber nicht heißt, dass die da sind eh nie die relevanten Entscheide gefällt worden in dieser Nacht, sondern die Entscheide werden bei den Produktleuten gefällt. Und da spielt die Nachhaltigkeit schon weiterhin auch eine Rolle, oder? Die müssen eben neue Entwicklungen machen, die schauen auf die Kosten, die schauen auf die Risiken, die wollen keine Kinderarbeit, die müssen wissen, wie die Supply Chain transparent woher die Materialien kommen und wo die vorgefertigten Produkte herkommen. Und die haben die Pains, die haben das Budget und die müssen auch neue Produkte auf den Markt bringen. Und da spielt Nachhaltigkeit sehr wohl eine wesentliche Rolle. Es kommt einfach weniger häufig aus diesem zentralen Topf des Unternehmens, sondern es ist jetzt wieder eher bei den Produkten dezentral unterwegs, was aus meiner Sicht nicht zwingend schlechter ist, sondern das ist näher am Entscheidung, an der Entscheidung, auch näher am Ort, wo man wirklich größere Hebel hat und dort, wo es dann auch kostet oder wehtut, wenn man oder auch eben eine Chance für mehr Revenue ist. Das ist wie näher am Ort des Geschehens.
Vielen Dank. Dann würde ich gerne gleich zur Leitfrage Nummer 4 übergehen, Widerspruch Kapitalismus und nachhaltige Entwicklung. Mhm. Wie lässt sich nachhaltige Entwicklung mit dem wirtschaftlichen Wettbewerbsdruck vereinbaren?
Das ist eine gute Frage und ich glaube, das ist auch die Frage, die wir irgendwie lösen müssen, oder? Wie gesagt, ich glaube, es gibt nach wie vor erstens die Win-Win-Win, also Themen, die wir jede Firma angehen kann. Nämlich einfach Stromverbrauch reduzieren im Sinne, dort, wo eh nur vergeudet wird. Ich hatte mal mit dem Ölkonzern in Middle East gesprochen und die fackeln zum Teil einfach ab, dass sie keine Penalties zahlen müssen, damit das Carbon nicht in die Luft geht. Und solche Dinge sind einfach nur blöd. Das macht einfach keinen Sinn, oder? Und ich glaube, solche Dinge müssen wir mal lösen. Also das ist mal das Schritt Nummer 1, oder? Dann, das ist noch kein Widerspruch zum Kapitalismus, oder? Das ist einfach nötig und möglich. Aber dort, was dann wirklich anfängt, und dann gibt es ganz viele Möglichkeiten, mehr Marktsegmente zu erschließen, indem man eben andere Materialien braucht, indem man in Richtung Circular Economy denkt, weil dann gibt es neue Versicherungslösungen, dann gibt es neue, also gibt es ganz viele neue Geschäftsmodelle, die entstehen. Aber das ist auch noch nicht herausgeredet von mir, oder? Am Schluss, irgendwann ist das Thema Wachstum, steht das so im Growth im Raum, oder? Und die Frage ist, wie können wir als Wirtschaft weiter wachsen? Müssen wir wachsen oder müssen wir schrumpfen? Das sind ganz, ganz wichtige Fragen, die wir bei uns auch sehr aus der westlichen Welt prägen, oder? Wir denken, ja, nein, wir wollen nicht verzichten und die anderen können ja, also das ist ein großes Thema für uns, aber ein Großteil der Welt steht noch am Aufholen, oder? Denn all die Entwicklung, die ansteht im globalen Süden, das wird sowieso kommen. Also da, egal was wir tun, dieses Ungleichgewicht, oder, von dieser westlichen Welt, ja, aber ich will nicht auf meine Ferien verzichten, eben ich bin übrigens in der Ferien in Neuseeland, sind genau diese Themen. Und ich sage immer, auch ich bin mit meiner Familie hier, oder, ist mir sehr wichtig, dass die Kinder die Welt sehen. Und wenn wir nicht reisen, dann können wir die Welt nicht sehen. Das ist auch ein Widerspruch.
Bei euren Kunden ist dominiert da diese Sichtweise, das ist eigentlich ein Kostenfaktor? Oder geht es da eigentlich eher darum, das ist ein neues Value Proposition und man kann da zusätzlichen Wert erzeugen?
Ja, ist eine spannende Frage. Oder die Kunden, die von uns Nachhaltigkeit explizit wollen, sehen, dass es ein Vorteil ist für sie, oder die hoffen sich, oder? Aber viele kommen und sagen nicht, ich will ein nachhaltiges Produkt, sondern die sagen, ich habe ein Problem, ich habe ein neues Produkt im Markt gesetzt und es wirft nicht so viel ab, wie ich mir erhofft habe, könnt ihr mal hinschauen. Oder wir haben ein Legacy-System und wir müssen auf eine Cloud-Lösung umstellen, könnt ihr uns helfen? Und bei jedem dieser Schritte können wir auch einen Einfluss haben, möglichst effizient zu coden, dass man weniger Cloud-Space braucht. Es gibt tausend Entscheide, die man auf dieser Reise fällen kann, wo besser oder schlechter sind für die Umwelt oder für das soziale Impact, wie auch für die Kosten, oder? Jeder dieser Faktoren hat einen Einfluss auf die Triple Bottom Line. Und müssen wir einfach so viel Aufklärungsarbeit auch intern machen, respektive jeder, der irgendwie unterwegs ist, und zu sagen, wir schauen nicht nur auf den Preis, sondern wir schauen auch, was ist der Impact auf die soziale oder die Umweltkomponente dabei. Und ich glaube, die meisten unserer Kunden kommen nicht zu uns, weil sie ein Nachhaltigkeitsproblem lösen wollen, sondern die meisten kommen, weil sie irgendein anderes Problem haben. Aber schlussendlich, auch wenn sie ein wirtschaftliches Problem haben, ist es ein Nachhaltigkeitsproblem. Und auch Risiko ist Nachhaltigkeit. Und da sind wir wieder bei dieser Definition von Nachhaltigkeit, die ich wirklich versuche, möglichst breit zu formulieren, um nicht nur zu sagen, es geht um diesen Carbon Impact. Das ist einfach nur etwas Kleines, sondern eben, es geht um, wie können wir sicherstellen, dass die Unternehmen Business-Kontinuität gewährleisten können. Und da müssen sie automatisch auch an Implikationen wie Supply Chain, wie an Umwelteinflüsse, wie Reputationsschäden, wie Talents, das ist auch ein großes Thema. Und all diese Dinge sind ja auch Nachhaltigkeit, oder? Und für mich müssen wir, ich glaube, viel im Moment ist das Wording, dass ich viel versuche auch eben anzupassen im Sinne von Resilienz oder Business Continuity gewährleisten. Und tief drin geht es genau um Nachhaltigkeit, aber ich versuche die Sprache zu sprechen, die für Unternehmen im Moment relevant sind. Und da ist es eher im Moment risikoresilient, Innovation, Technologie, auch im Sinne von, welche technologische Entscheidung fälle ich jetzt, oder was ist der Impact für die Zukunft? Wenn ich jedem, der nach Blockchain geschrien hätte, vor 5 Jahren Blockchain verkauft hätte, wären die alle bankrott jetzt, oder? Weil es einfach nicht die richtige Technologie war in diesem Moment. Und ich glaube, da geht es darum, gute Entscheide zu fällen, die passend so auf den jeweiligen Case oder auf das Unternehmen sind und smart im Sinne von, oder eben umfassend und die Nachhaltigkeit hier mitzudenken.
Ja, dann würde ich auf Leitfrage 5 übergehen. Die Zukunft der SDGs. Magst du uns einen Blick in die Glaskugel geben und uns vielleicht mal erklären, wie du es siehst? Wie werden die sich weiterentwickeln? Was bringt
es? Oh, das ist eine schwierige Frage. Wie gesagt, ich finde, die SDGs ist ein gutes Instrument, um die Breite oder die Vielfältigkeit aufzudecken. Was ist alles relevant, wenn wir in eine Welt gehen wollen, die zukunftsfähig ist in dem Sinne? Oder was müssen wir oder können wir alles denken? Und dann ist es aber auch so, dass es schwierig ist, für Unternehmen, die zu übersetzen, um zu sagen, wo ist jetzt wirklich der Impact? Also die Übersetzungsschritte sind einfach sehr, sehr, sehr breit, bis es wirklich in den Alltag integriert werden kann. Die Frage ist schon, wie finden wir diesen Sweet Spot von, ihr müsst was tun, im Sinne von, ja, aber findet für euch heraus, was am besten ist, aber macht was, und aber sicher nicht das, sondern das. Also es ist ja viel auch schwierig, oder, die richtigen Entscheide zu treffen, als Unternehmen zu sehen, ja, wo soll ich jetzt hin und wo will ich mir oder wo will ich mich jetzt auch aufstellen. Also ich habe das Gefühl, es braucht ein Instrument, das noch einfacher ist für die Unternehmen, das noch oder eine Übersetzung in Handlungen vereinfacht, auch die Chancen sehr gut aufzeigt. Oder dass es nicht nur ist, ja, ihr müsst jetzt mehr Kontrollen oder mehr Protection machen, die kostet, sondern wirklich aufzeigt, wo die Chancen liegen, des Unternehmens sich zu engagieren.
Noemi, vielen Dank wirklich für dieses offene und wirklich interessante Gespräch. Ich würde jetzt zu dem Ende kommen. Seit unser Verständnis und diese Perspektive wirklich nochmal vorangebracht. Vielen Dank. Und ich glaube, unsere Hörerinnen werden das genauso sehen. Und natürlich vielen Dank, dass du dir sogar in deinem Urlaub Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen. Auch mit dieser ganzen Zeitverschiebung. Aber dann ist ja super, dass es geklappt hat. Ich wünsche dir noch einen wirklich schönen Abend.
Herzlichen Dank euch. Und wenn ihr im Nachgang noch Fragen habt oder so, könnt ihr euch gerne melden.
Noemi hat uns eben verlassen und wir sitzen jetzt in unserer Viererrunde. Und wollen nochmal das Gespräch reflektieren und was wir hier mitgenommen haben. Ich persönlich fand es super interessant, auch einfach, wie groß dann doch die Rolle ist von Nachhaltigkeit, die Zürke auch dann in ihren Kundenprojekten liefert. Hätte ich persönlich jetzt nicht so damit gerechnet.
Was mir jetzt besonders geblieben ist, ist eben der Punkt, dass ich habe mir ein paar Notizen gemacht, dass insbesondere die Leute halt im Süden die Leidtragenden sind, halt die Leute, die hier wohnen, insbesondere die Leute, die halt auch am Hebel sitzen, keinen Anreiz haben, um etwas umzusetzen. Und sie hat ja auch ganz viel von Anreizen gesprochen, vielleicht strengeren Regulatorien vom Staat oder vielleicht auch in Form von anderen Verhalten von Konsumenten, Stichwort Temu. Das fand ich besonders interessant, ja.
Ja, also was für mich sicher auch heraussticht, ist, und das hat sie mehrmals erwähnt, das Wording, das eigentlich benutzt wird mit dem ganzen Thema Nachhaltigkeit. Also eigentlich erwähnt, dass man das Wording ändern muss. Dazu hat sie auch eine sehr spannende Aussage gemacht. Sie hat ja gesagt, wenn ein Unternehmen eigentlich ein wirtschaftliches Problem hat, dann hat das Unternehmen gleichzeitig auch ein Nachhaltigkeitsproblem. Das habe ich bisher eigentlich gar nicht so gesehen. Ich glaube, das sieht man sehr stark auch immer auf der ökologischen Schiene.
Und auch noch spannend, dass sie meinte eben, dass die Urgency, also die Dringlichkeit nicht da sei und eben, dass nicht wir da in der westlichen Welt so die Auswirkungen eigentlich spüren, sondern eben an Orten, wo, also am anderen Ende der Welt. Und ja, ich denke schon, für ein Unternehmen ist eine große Herausforderung, so die goldene Mitte, die Balance zwischen Nachhaltigkeit und Profitabilität zu finden.
Wobei ich es eigentlich ganz interessant fand, dass sie da ein großes Gewicht drauf gelegt hat, dass eben das nicht immer widersprüchlich ist, Nachhaltigkeit und Profitabilität, sondern es gibt da eine große Schnittmenge. Wobei sie ja dann eben auch spätestens bei der letzten Frage hervorgehoben hat, dass zwar da noch Potenzial da ist, aber das dann teilweise auch wehtun kann, also dann gegen die Profitabilität geht ab einem gewissen Moment. Und wenn man dann tatsächlich klimaneutral werden will oder auch über 2030 hinaus diese Entwicklung begleitet, dass es dann irgendwann schon an die Unternehmen auch richtig rangeht.
Denkt ihr dann, dass wir anders handeln würden oder das Thema noch wichtiger wäre, wenn es uns jetzt auch mehr betreffen würde, haben, beispielsweise, wenn wir auch mehr Klimakrisen hier hätten in Europa?
Ich denke bestimmt,
ja. Ich denke auch, weil das hat sie auch ausdrücklich gesagt, habe ich so aufgenommen. Eben gerade wegen der Klimagerechtigkeit. Es hat gesagt, wo und wer ist betroffen, und das sind momentan die Menschen im globalen Süden. Und das sind nicht die Menschen, die darüber entscheiden, was für Nachhaltigkeitsprojekte umgesetzt werden, obwohl sie natürlich am stärksten betroffen sind. Das heißt, die, die entscheiden, haben die Urgency gar nicht.
Ja, sehe ich so auch. Und man sieht ja, fühlt immer dann, wenn hier irgendwo mal so eine Krise ist, irgendwie eine Flutkatastrophe. In letztes Jahr, glaube ich, auch in der Schweiz, in Wien, dass dann so Klimathemen doch wieder nach oben schnellen und es auf einmal dann doch deutlich im Gewicht zunimmt.
Das muss schon spürbar sein, so. Nur wenn man das hört, also eben, glaube ich nicht, dass es so einen, den erwünschten Effekt bringen würde. Sondern nur wirklich, wenn wir die negativen Auswirkungen, wie beispielsweise Auswirkungen aufs Klima, Klimakrisen, wenn wir das mehr zu spüren bekommen, zu fühlen bekommen, dass es dann wirklich eine Entwicklung geben würde, die, was soll ich sagen, also ja, dass es auch spürbar ist und dass man es ernst nimmt. Dass da wirklich ein Gefühl der Dringlichkeit und großen Wichtigkeit entsteht, glaube ich schon, dass da etwas Größeres passieren muss, sagen wir mal so.
Ich glaube, dass auch in Bezug, was er auch gesagt hat, dass man eben die Sprache, um Nachhaltigkeit zu beschreiben, dass man eben dieses Branding von Nachhaltigkeit weg von diesem Verzicht hin zu einem Wertversprechen bringt. Es ist einfach so, dass man mit Nachhaltigkeit Wert erzeugen kann und langfristigen Wert schaffen kann und das nicht einfach nur Verzicht sein muss. Das ist, wie sie auch meinte, dieses Beispiel mit dem, wenn man weniger Strom verbraucht, das ist immer gut, weil es einfach kostengünstiger ist. Wenn Solarstrom günstiger ist als Kohlekraft, dann bringt es den Leuten auch immer was. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das hinbekommt, dass eben Nachhaltigkeit zu so einem tatsächlichen Wertversprechen wird, durch alle Dimensionen im Unternehmen durch, dass das wahnsinnig viel bewegen könnte. Okay, und das war's auch schon mit unserem Podcast über den Einfluss des Sustainable Development Goals auf die Zülke Group. Noemi Rohm hat uns, finde ich, sehr interessante Einblicke gegeben. Auch nochmal Gedanken, die uns, glaube ich, die nächste Woche ein bisschen verfolgen werden. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet gerne auch bei den anderen Folgen von den anderen Studierenden ein. Bis dann. Ciao, ciao.